Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Wir schaffen das. Die meisten von Ihnen werden sich daran erinnern, dieser berühmte Satz von Angela Merkel, den hat sie vor genau 10 Jahren gesagt, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015. Wir wollen heute deshalb auch zurückblicken, wie sieht es aus, was haben wir geschafft, was haben wir vielleicht auch nicht geschafft und blicken natürlich dabei auf den Kreis Bergstraße. Aber vorher wie immer unser Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was war los in dieser Woche, was waren die Highlights?
Es war eine total spannende Woche und das Thema Schule stand im Mittelpunkt. Wir haben zum einen eine Schule eingeweiht, und zwar die Schillerschule in Bürstadt, ein sehr großes Grundschulzentrum, wenn man es so nennen möchte. Das ist eine 6-stöckige Grundschule, die wir zu einer sehr modernen Schule letztendlich neu gebaut haben. Das heißt, es gab 2 alte Schulgebäude und die Schüler waren in eines der Gebäude plus Module gezogen. Das andere wurde abgerissen, komplett neu aufgebaut, auch etwas größer. Und in dieses eine neue Schulgebäude ziehen jetzt die 6 Klassen, also die 6-stöckige Grundschule und all das, was dazugehört. Feierlicher Abschluss. Dann war Schulleitertagung. Das machen wir mindestens einmal pro Jahr. Wir laden alle Schulleiterinnen und Schulleiter der Schulen im Kreis Bergstraße ein und diskutieren mit den Schulleitern neuere Entwicklungen bei uns als Schulträger, die Prioritäten, die wir setzen, die Finanzlage, die bei uns herrscht. Also all die Themen, die Rahmenbedingungen für unsere Aufgabe setzen, die Schulen in einem guten und modernen Zustand zu bringen und zu halten. Es war Tunnelschlag an der B38A. Dort wurde mit einer Sprengung die 2. große Tunnelbaumaßnahme in der Umfahrung von Mörlenbach gestartet. Das ist ein besonderes Ereignis, groß mit solchen Bergleute, Musikgruppe. Der Steiger kommt, kennt ja fast jeder. Und bei diesem Tunnelschlag war besonders, es gibt immer eine Tunnelpatin, das ist die Tunnelpatin, meine Frau war. Das ist ein bisschen Tradition. Vom ersten Tunnel war die Tunnelpatin die Frau des Bürgermeisters von Mörlenbach. Die verkörpern dann jeweils die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. Auch ein schöner Termin, der regelmäßig stattfindet, 4-mal im Jahr im Regelfall, ist die Anlassfeier. Das ist eine Veranstaltung, die wir durchführen, um Personalentwicklungen, also Beförderungen, Qualifikationen, abgeschlossene Ausbildungen oder abgeschlossene Studiengänge mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu feiern, weil es natürlich wichtig ist, auch einen ganz besonderen Blick auf diese persönlichen Meilensteine zu setzen. In dem Berufsleben sind das ja schon Punkte, auf die man sehr hinarbeitet und die sollen nicht einfach so vorbeigehen. Das habe ich hier vor einigen Jahren eingeführt und das machen wir jetzt 4-mal im Jahr im schönen Rahmen. Und das Letzte, was ich vielleicht erzählen möchte, ich habe dazu auch schon bei TikTok, und zwar zum ersten Mal seit langem bei TikTok, ein Filmchen gepostet. Mhm. Ich hatte die Hoheiten des Nibelungenlandes, das sind die Spargelkönigin, die 4-Burgenkönigin, die Gurkenkönigin, Weinkönigin, ich erzähle jetzt nicht alle auf, sonst wird es zu lang. Die waren hier im Garten, wir haben zusammen Cocktails, alkoholfreie Cocktails, gemixt, uns unterhalten. Es war ein Stück weit mein Dankeschön für dieses Ehrenamt, das die jungen Damen wahrnehmen.
Mhm. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zur Flüchtlingskrise und diesem berühmten Satz, wir schaffen das. Wenn wir zurückblicken auf 2015, auf welche Situation im Kreis traf dieser Satz?
Zunächst einmal, ich bin genau mitten in dieser Flüchtlingskrise Landrat geworden. Und kurze Zeit, nachdem ich Landrat wurde, rief mich der Innenstaatssekretär oder der Innenminister, einer von beiden, das weiß ich nicht mehr genau, an, und sagte, Herr Engelhardt, jetzt bekommen Sie von mir den Befehl, das ist ein Befehl gewesen, also hoheitlich, zwei Überlauflager oder ein Überlauflager für 1000 Geflüchtete aufzubauen. Das ist zumindest grob in Erinnerung so gewesen. Und dann haben wir eine Aufnahmestätte in Firnheim aus dem Boden gestampft. Wir, die Kreisverwaltung natürlich, mit Unterstützung zum einen der Rettungsorganisation, THW hat mitgeholfen, aber auch der Stadt Firnheim. Matthias Schimpf, der damals und auch heute wieder zuständige Dezernent, und ich haben uns gemeinsam darum gekümmert. Und dann kamen nachts Reisebusse mit Geflüchteten an. Und zwar immer wieder.
Das Sagen sind Sie diese, mal, wie viele ungefähr, dass wir so eine Vorstellung bekommen? Wie müssen wir uns das vorstellen pro Woche?
Das waren schon deutlich mehr als 100 pro Woche. Genau weiß ich die Zahlen nicht mehr. Aber man muss sich die Bilder von damals noch mal in Erinnerung rufen, die sicherlich auch Ursache für den Satz von Angela Merkel waren. Damals gab es richtige Flüchtlingsschlangen, die sich gen Deutschland gewälzt haben. Nachdem Österreich seine Grenzen aufgemacht hat, die Geflüchteten einfach durchgewunken hat, weil sich Österreich nicht anders in der Lage gesehen hat, die Situation zu bewältigen. Und die wurden dann relativ schnell jeweils nach München gebracht und von München aus mit der Bahn, mit Bussen weiterverteilt. Und das war die Situation, in der wir waren. Der größte Teil war ja damals syrische Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg. Und in dieser Herausforderung haben wir uns zunächst einmal dieses Überlauflager, so hieß es tatsächlich, aufgebaut im Auftrag des Landes, um einen ersten Puffer zu bilden. Und danach wurde weiterverteilt auf Gemeinschaftsunterkünfte. Und das war eine Situation, der es natürlich einerseits schon bereits vor allem in den neuen Bundesländern Widerstände gegen diese Flüchtlingsbewegungen gab. Wir erinnern uns, es gab auch Brandanschläge auf Flüchtlingsheime und so weiter. Also die gesellschaftspolitische Situation war schon am Angespanntwerden. Bei uns im Kreis gab es eine relativ große Hilfsbereitschaft aus der Gemeinschaft heraus und sehr viele Helferinnen und Helfer, die sich engagiert haben, um die Geflüchteten in dieser Situation aufzunehmen, am Anfang auch bei der Integration zu helfen. Es gab sehr viele Engagement.
Gut, wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, es wird ja immer verkürzt dargestellt und nur dieser Satz, wir schaffen das, ist von Frau Merkel hängen geblieben. Sie hat vorweg gesagt, wir sind ein starkes Land, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und hintendran kam, das ist leider auch untergegangen, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden oder daran gearbeitet werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, um genau das durchzusetzen. Wenn man das jetzt im Ganzen nochmal hört, was würden Sie sagen? Wurde das eingelöst?
Nein, Merkel hat A und B gesagt, aber nur A eingelöst. Merkel hat die Grenzen aufgemacht und vielleicht bestimmte Ansätze geschaffen, um dann sozusagen zu helfen, weiterzumachen. Aber das ist faktisch nicht passiert. Und ich will das aus meinem persönlichen Eindruck einmal an zwei, drei Beispielen festmachen. Das erste ist, ich habe das damals so verstanden, dass wir die Grenzen aufmachen, weil es nicht anders geht, aufgrund des großen Drucks auf unsere Grenzen, dass wir eben nicht erst kontrollieren dürfen, die überhaupt zu uns kommen, sondern wir machen auf und danach.
Ganz kurze Zwischenfrage, konnten Sie das nachvollziehen, diese Entscheidung?
Diese Entscheidung konnte ich nachvollziehen. Wunderbar. Aber im Prinzip, dass wir danach die Verfahren nachholen und die Menschen, die auch keine Bleibeperspektive haben, zurückführen. Wenn sich die Zahlen ansieht, ist das Zweite nicht passiert. Im Prinzip wurden die Türen aufgemacht. Aber danach wurden zwar alle irgendwann mal erfasst, aber die ganzen Verfahren, die nötig sind, um dann zu entscheiden, die dürfen bleiben, die dürfen nicht bleiben, die bekommen den Status, die wurden zumindest bei denen, die nicht bleiben dürfen, nicht konsequent durchgeführt. Das heißt, de facto wurden von denen ohne Bleibeperspektive fast keiner abgeschoben. Und das ist das Erste. Und das ist auch dieses Störgefühl, das dann viele entwickelt haben. Wir haben keine Ordnung mehr. Also unsere eigenen Regeln gelten nicht mehr. Es gibt ja eigentlich Dublin, dass die Leute, die über sichere Drittstaaten kommen, dass sie in diese sicheren Drittstaaten müssen. Nichts mehr hat funktioniert. Es sind einfach alle hergekommen und hurra, ihr seid da. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man sich entscheidet, dass Menschen da bleiben dürfen, dann muss man, und zwar meiner Ansicht nach auch mit fordern, also nicht nur das Bringschuld zu integrieren, es ist auch eine Hohlschuld der Geflüchteten. Die müssen ihren Beitrag dazu leisten. Dann muss man schnell Integrationsangebote machen und dafür sorgen, dass diese auch tatsächlich angenommen werden, dafür sorgen, dass berufliche Qualifikation schnell erworben wird und am besten, dass die Geflüchteten auch schnell in sozialversicherungspflichtige Jobs kommen, weil dort funktioniert aus meiner Sicht Integration am besten. Das hat aber Jahre gedauert, wenn es überhaupt funktioniert hat. Das heißt, viele leben noch, also inzwischen nimmt es ab, aber es ist auch 9 Jahre her, 10 Jahre her, viele leben noch in Gemeinschaftsunterkünften. Und nur etwa 60% hat inzwischen einen sozialversicherungspflichtigen Job nach 10 Jahren. Das muss man sich mal überlegen. Das ist aus meiner Sicht viel zu wenig. Und weil das ja junge Menschen sind, vor allem, die gekommen sind. Das heißt, wir haben uns, und das ist eine gegenseitige Sache, nicht ausreichend darum gekümmert, diese Integration derer, die bleiben dürfen, durchzuführen. Aber auch die Ressourcen dafür waren nicht mehr da. Ein bisschen hängt wahrscheinlich aber auch damit zusammen, dass ja dann 2017 diese Flüchtlingskrise vorbei war und die Zahlen deutlich zurückgegangen sind. Und dann haben sich die Schwerpunkte verschoben. Dann hat man sich nicht mehr so intensiv darum gekümmert. Und erst 2021, also im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder 2022, das werden Sie mir gleich sagen können, ja, die Zahlen so dramatisch gestiegen sind, erst dann hat man das wieder gemerkt.
Tatsächlich sagen die Zahlen was anderes. Also ich hänge jetzt mal in die Kamera, wir hatten hier diesen riesen Peak 2015, dann geht es langsam wieder runter, so, und dann geht es aber hier 2020 schon wieder komplett hoch. Das ist vielleicht auch aufgrund der Corona-Pandemie so ein bisschen untergegangen. Bei unserem Kreis natürlich nicht, weil die Zuweisungen entsprechend waren. Diese Zahlen hier sind jetzt ohne die ankommenden Ukrainer. Und wir haben trotzdem schon diesen Peak. Das heißt, eigentlich wäre die Zahl hier oben irgendwo, wenn man die reinrechnen würde. Meine Frage ist jetzt, Sie haben also, was heißt Sie haben? Also wir haben im Kreis und auch überall anders diese wahnsinnig hohen Zahlen, 2020, 2021 schon. Dann kommt aber nochmal der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie sah dann die Situation im Kreis aus?
Also wir haben letztendlich gesehen, dass die Gemeinschaftsunterkünfte, die wir organisiert haben, zu einem ganzen Teil noch mit Menschen aus 2015, 2016 bewohnt oder belegt sind. Das heißt, diese Zeit wurde nicht genutzt, um das zu machen, was Merkel eigentlich angekündigt hatte. Und dann kümmern wir uns darum, dass integriert werden. Dazu gehört es ja auch rauszugehen aus Gemeinschaftsunterkünften, richtig zu wohnen und wie gesagt zu arbeiten, sondern das wurde nicht mehr ausreichend priorisiert behandelt. Und deshalb hatten wir dann ein viel größeres Problem als 2015, 2016. Deshalb ist ja diese große Zeltstadt entstanden. Deshalb haben wir ja dann, um die Ukrainer aufzunehmen, tatsächlich dann einmal eine Zeit lang eine Turnhalle belegt, was wir 2015, 2016 noch komplett vermeiden konnte. Deswegen waren auch zum Beispiel Gemeindehäuser belegt und Gemeinschaftshäuser belegt, wenige, aber gleichwohl, das wollten wir um jeden Preis vermeiden. Und deshalb haben wir dann auch begonnen, so stark auf dieses Thema, so geht's nicht weiter, hinzuweisen. Insbesondere, weil 2020, 2021, anders als beim Bürgerkrieg aus 2015, 16, relativ viele kamen, von denen eigentlich durch die Fluchtroute und die Herkunftsländer klar war, dass sie überwiegend keine Bleiberechtsperspektive haben. Das heißt also, da sind erkennbar viele Leute gekommen, wo man eigentlich sagen müsste, wenn unsere Systeme funktionieren, wenn Dublin funktioniert, wenn sozusagen die Grenze irgendwie funktioniert, die Europäische Union hat, dann dürften die gar nicht zu uns kommen.
Das heißt, auf Kreisebene gab es ein, ich sag's jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach Infrastrukturproblem. Das heißt, untergebracht werden müssen ja die Geflüchteten, sie müssen, also die Anträge müssen abgearbeitet werden, es muss Schule und Kitaplätze geben, bis hin zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt dann?
Ein Ressourcenproblem. Mhm. Also Infrastruktur, Personal und am langen Ende auch Geld. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns ehrlich machen und die Realität beschreiben. Wenn ich weiß, dass die Infrastruktur knapp ist, Wohnraum ist ja eh schon in den Zuzugsregionen in Deutschland knapp. Kindergartenplätze sind eh schon in den Zuzugsregionen knapp. Wenn ich also weiß, dass Ressourcen knapp sind und dass wir uns als Gesellschaft nicht jegliche Ressource aus dem Boden stampfen leisten können, dann müssen wir anfangen, unser Ordnungsrecht wieder durchzusetzen. Also dafür zu sorgen, dass nur die Menschen zu uns kommen, die nach unseren eigenen Regeln zu uns kommen dürfen. Und das ist dann die Diskussion, die alle aus den Medien kennen, wo sehr viele Landräte, Oberbürgermeister über die Parteien hinweg gesagt haben, nee, das schaffen wir nicht. Und vor allem so schaffen wir das nicht. Wir schaffen das, wenn wir uns auf das fokussieren, was auch aus meiner Sicht unsere Aufgabe ist, humanitär zu sein gegenüber denen, die wirklich in Not sind. Und zwar nicht in wirtschaftlicher Not, sondern in rechtlicher Not oder die von Krieg bedroht sind. Dazu muss ich aber sagen, wenn jemand in einem Bürgerkriegsland lebt, heißt das nicht, dass er unbedingt nach Deutschland kommen muss, sondern möglicherweise kann die Europäische Union ja auch unterstützen, dass er im Nachbarland sicher und gut untergebracht wird. Und das Zweite ist, und dann, weil wir tatsächlich Zuwanderung brauchen, uns aber eigentlich nicht leisten können, dass wir unser Zuwanderungsthema mit ungelernten Kräften, die teilweise noch Analphabeten sind, angehen, sondern eigentlich Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften brauchen. Darum müssen wir uns auch kümmern. Also humanitäre Hilfe auf der einen Seite und die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften auf der anderen Seite. Und das wirklich gut organisiert und gesteuert. Und nicht mehr so ungesteuert. Jeder, der den Mut hat, irgendwie über einen gefährlichen Weg und unter Bezahlen von Schleusern hierher zu kommen, der ist halt da.
Nun könnte man ja angesichts der aktuellen Zahlen sagen, Klammer auf, aktuell kommen um die 15 Personen pro Woche im Kreis an, beziehungsweise werden zugewiesen. Das Problem hat sich gelöst.
Also das Problem hat sich dadurch für uns zunächst einmal deutlich reduziert. Ich weiß nicht, ob sich die Strukturen schon so verändert haben, dass das Problem nicht wieder kommt. Also wir sind auf dem Weg, die Europäische Union ist auf dem Weg, die Regeln für die EU-Außengrenzen zu ändern und da tatsächlich auch andere Handlungen an den Tag zu legen. Wir in Deutschland haben ja derzeit Grenzkontrollen. Wir sind auf dem Weg, auch wieder mehr Leute zurückzuführen. Gerade die Zurückführung von Straftätern ist ja gerade auch ein großes Thema. Wir haben ja das Bürgergeld. Nee, nicht das Bürgergeld, diese Bezahlkarte eingeführt, um ein Stück weit den Anreiz zu reduzieren, Schleuser zu bezahlen und dann später Geld zurückzuüberweisen und daraus ein Modell zu machen. Also es ist schon einiges passiert. Ob das reicht, um die Situation dauerhaft zufriedenstellend zu lösen, muss ich zeigen. Für uns kann ich sagen, das ist wie mir so ein Glas Wasser. Wenn Sie ein Wasserglas schon ganz voll haben, dann kann ein Tropfen dazu führen, dass es überläuft. Und wir sind schon sehr, sehr, sehr voll in unseren Kapazitäten zu integrieren, und zwar als Gesellschaft. Und Sie sehen ja, dass sich unsere Gesellschaft wandelt. Das sieht jeder. Und gesellschaftlicher Wandel ist normal. Aber ein gesellschaftlicher Wandel muss natürlich so sein, dass die Breite der Gesellschaft dabei mitgenommen wird und auch damit gut umgehen kann. Und darum müssen wir uns kümmern.
Also fassen wir zusammen. Wir schaffen das. Vor 10 Jahren haben wir nicht geschafft.
Wir haben es nicht so geschafft, wie wir es erwartet haben. Wir haben es geschafft, die Leute aufzunehmen und zu versorgen. Essen, Decke, Kleidung und am Ende auch Asylbewerberleistungen, also Geld. Aber das Schaffen in Integrieren, und zwar so, dass die Menschen arbeiten, dass sie ihre Wohnung haben, dass sie letztendlich zu unserem Staat beitragen durch sozialversteuerungspflichtige Tätigkeiten, das haben wir so nicht geschafft, wie wir es hätten schaffen wollen. Vieles hat sich inzwischen nach 10 Jahren doch irgendwie ergeben. Aber, und auch das gehört dazu, zum Beispiel von diesen inzwischen etwa 60% sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Viele davon kriegen trotzdem staatliche Leistungen, weil das keine besonders gut bezahlten Jobs sind bei vielen. Und das kann nicht das Ziel von Integration sein.
Gut, plus den Punkt, den Sie erwähnt haben, dass wir gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt brauchen, ganz getrennt von unserem Asylsystem.
Genau, das müssen wir komplett anders denken.
Damit schließen wir das Thema ab und kommen zum Wochenende.
Tja, an diesem Wochenende ist viel los. Ich kann Ihnen aber gar nicht sagen, was alles los ist, weil ich bin dieses Wochenende...
Ein Tipp können Sie uns geben.
Dann schaue ich auf den Zettel. Also, ich kann Ihnen sagen, dass an diesem Wochenende eine ganz große Feuerwehrübung ist.
Genau so ist
es. In Lorsch, der Landesfeuerwehrwettbewerb. Und da kommt sogar der Innenminister, also ein echt dickes Ding. Normalerweise wäre ich da dabei.
Und zwar sind das, ich präzisiere das vielleicht,
1500 Gäste, ich sehe
es. Ja, das sind die hessischen Feuerwehrleistungsübungen. Und der Bundeswettbewerb der hessischen Jugendfeuerwehren findet statt. Es wird eine Riesenveranstaltung.
Und ich wäre normalerweise selbstverständlich dabei, aber es gibt immer zwei Wochenenden, die ich fürs ganze Jahr im Voraus definiere, damit sie auf jeden Fall stattfinden kann. Ich habe zwei Töchter und mit jeder Tochter mache ich ein Papa-Tochter-Wochenende und das ist nun mal dieses.
Das sei Ihnen gegönnt und für alle, die dabei sein werden, wünschen wir, dass das Wetter nicht ganz so schlecht wird, wie angesagt. In diesem Sinne,
schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und gesund.